Auch für alle, die ein bisschen später gekommen sind, ganz herzlich willkommen nochmal. Ich wünsche euch Gottes Segen heute Abend. Gott hat Gutes mit dir im Sinn. Gott hat Gutes für dich und mich geplant. Er hat Gutes im Sinn. Letzten Sonntag sprachen wir darüber, Achtung, wie der Teufel dich bestehlen und töten will. Achtung, wie der Teufel dich bestehlen und töten will. Wir sprachen darüber, dass du wissen musst, du hast einen Feind. Und das vergessen die meisten Christen. Wir haben wirklich einen Feind. Jesus nennt ihn einen Menschenmörder, den Vater der Lüge, allen Betruges. Und er will Menschen immer auf seiner Ebene haben, in seine Ebene ziehen, weil sie dann in Verlorenheit sind und ihr Leben zerstört wird und sie schlussendlich auch einmal dann mit ihm zusammen vor Gericht erscheinen und er dann nicht so einsam ist. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben, zugrunde zu richten, sagt Jesus. Wir sprachen letztes Mal darüber, du bist dein Wächter. Er will dein Glauben und dein gutes Gewissen dir stehlen und das Licht in dir, den neuen Geist, die neue Geburt, er will das auslöschen. Er will dir stehlen, die Wahrheit und Tatsache, dass der Herr alle Zeit und immer dein Arzt ist. Er will es dir rauben und stehlen, dass du in Frage stellst, dass Gott dein Versorger ist. Er will die Beziehungen zwischen dir und anderen stören, zerstören. Er will, dass du verletzlich, minderwertig, kritisch, richtend, anklagend, in Bitterkeit und Unvergebenheit bist. Und wenn er das geschafft hat, dass du in Bitterkeit und Unvergebenheit lebst, dann hast du dein neues Leben aus Gott ausgelöscht, beziehungsweise fängst es an auszulöschen. Und wenn du das nicht stoppst, löscht du es dann vollkommen aus. Und Gott sagt in seinem Wort, dass wir das anvertraute Gut bewahren sollen. Als wir zu Jesus Christus kamen, dann wurde alles, sagt er, Herr, alles, was sein ist, das ist jetzt auch unser. Alles ist euer, weil ihr dem Christus gehört. Wir haben eine komplette Versorgungszusage von unserem Herrn bekommen. Schutzzusage, alles, was wir eigentlich brauchen, ist uns von unserem Herrn versprochen worden. Und der Teufel will uns aus dieser Position herausholen und uns wieder auf unser früheres, verlorenes Niveau zurückbringen. Während des ersten Teils des Lobpreises hatte jemand hier ein Bild, das betrifft jemand in unserem Gottesdienst, vielleicht auch mehrere. Und zwar sah die Person in einem Bild, wie jemand in seinem Leben, er läuft wie in einem Irrgarten und er findet ganz einfach nicht mehr den Ausweg. Hoffnungslosigkeit ist da. Und dann kommt aber Licht vom Himmel und zeigt den Weg. Und ich glaube, durch das, was ich heute Abend sage, wirst du, der du in diesem Irrgarten bist, rauskommen und kannst du rauskommen, wenn du dich darauf einlässt, auf das, was Gott sagt, was Gott dir anzubieten und vorzuschlagen hat heute Abend. Mich beschäftigt, weil ich habe ja das letzte Mal diese Punkte sehr stark gerafft, es gibt ja viele andere Bereiche, in denen der Teufel uns bestehlen und berauben will und uns in unser altes, frühes, gottloses Lebensniveau zurückzubringen. Ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Bereich, den immer wieder attackiert, ist unseren neugeborenen Geist und unser Gewissen. Er will uns dazu bringen, 5 Grade sein zu lassen. Ihr wisst, das gibt es ja manches Mal so auch unter Gläubigen, dass man sagt, naja, auch als Christ muss man mal 5 Grade sein lassen. Zu Deutsch heißt das, ein Christ sollte auch mal lügen dürfen. Das andere ist nur eine feinere Umschreibung. Und einmal 5 Grade sein lassen ist keinmal, das stimmt so auch nicht. Einmal ist immerhin einmal. Und jedes Mal verletzen wir dann unseren inneren Menschen, unseren Geist. Und wir haben das letzte Woche auch gesehen und angeschaut, wenn wir das nicht stoppen, löschen wir unser neu gegebenes Leben aus Gott aus. Wir löschen unseren Geist aus. Und die Schrift sagt eindeutig, dass wir darauf achten sollen, euren Geist löscht nicht aus. Geist ist nicht unsere Vernunft, ist nicht unser Hirn, unser Verstand, das gehört zur Seele. Genauso wie in der Gesellschaft, wenn wir so auch im Klinikbereich reinschauen oder psychiatrische Bereiche, dann heißt es ja sehr immer, der ist geisteskrank, was ja eigentlich nicht stimmt. Wenn du so willst, geisteskrank ist alles, die gesamte Menschheit ohne Gott. Die sind alle geisteskrank, also krank in ihrem Geist. Und sie sind eigentlich nicht mal krank, sondern sie sind tot. Weil die Bibel sagt, ein Mensch ohne Jesus ist tot. Und fremd dem Leben Gottes. Menschen, die, sage ich mal so, auch in Kliniken und dergleichen sind, sind seelisch krank. Das wäre eigentlich die korrekte Definition. Seelisch kranke Menschen. Aber der Mensch ohne Gott ist geistlich tot. Ich will heute nochmal darüber sprechen oder das vertiefen, den ersten Punkt von letzter Woche, nämlich unseren Geist und unser Gewissen. Alle Menschen haben eine eingebaute Stimme von Geburt an. Ich würde sogar sagen von Zeugung an. Eine eingebaute Stimme. Und das ist das Gewissen. Jeder Mensch hat es, jeder Mensch. Wenn ein Mensch das nicht hätte, dann wäre er kein Mensch, dann wäre er ein Tier. Ein Tier hat kein Gewissen. Ein Tier hat, ist ein Wesen aus Körper und Seele. Und der Mensch ist ein Wesen aus Geist, Seele, Körper. Die Bibel sagt, Gott ist Geist. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Ich bin ein Geistwesen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sterben würde, dann würde mein unsichtbarer Geist aus diesem Körper rausgehen und zu Gott gehen. Jakobusbrief sagt, wenn dein Geist deinen Körper verlässt, in dem Moment ist dein Körper tot. Unser Körper ist nur lebendig, weil unser Geist noch drin ist. Selbst wenn jemand, sage ich mal, im Koma ist, hirntot ist, wie auch immer, aber er lebt noch, das ist, weil sein Geist in ihm lebt. Und das ist nicht sein Atem, sondern sein Geist, seine Persönlichkeit ist noch in diesem Körper. Und ich will darauf nochmal eingehen, alle Menschen haben diese eingebaute Stimme, dieses Gewissen. Der Teufel möchte, dass unsere Gesellschaft eine gewissenlose Gesellschaft ist. Wir sollen uns kein Gewissen machen. Hören wir auch manches Mal die guten Ratschläge, jetzt mach dir doch nicht so ein Gewissen. Mach es dir doch jetzt nicht so schlimm. Das tut doch jeder, das ist eben das Problem. Weil jeder eben auch tot ohne Gott ist. Aber viele, die einmal Gott angenommen haben, tun das auch. Und das wollen wir auch anschauen. Wir haben hier wirklich eine Aufsichtspflicht über uns selber. Wir wollen gerne die Aufsicht haben über andere, andere dirigieren. Aber es ist nach der Bibel ein guter Ratschlag, sich erstmal die Aufsicht über sich selbst zu übernehmen und sich selbst zu dirigieren, bevor man andere führt. Und sonst ist man ein blinder Blindenleiter. Ich möchte kurz eine Erklärung lesen zu diesem Bezug Herz-Geist auch mal, weil die Bibel spricht, wenn sie von Herz spricht, dann meint sie in der Regel unseren inneren Menschen, unsere eigentliche Persönlichkeit, nämlich unseren Geist. Römer 2, lasst uns mal anschauen zuerst. Römer 2, die Verse 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich, also sichtbar ist. Noch ist die äußerliche, also die sichtbare Beschneidung im Fleisch eine Beschneidung. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich, also im Geist ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist. Also hier sehen wir, wenn Gott von unserem Herz spricht, von der Beschneidung des Herzens, dann spricht er von unserem Geist. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Sein Lob, Epeinos, das heißt Lob, Beifall, Anerkennung, also die Beschneidung ist die des Herzens im Geist. Sein Lob, also wer im Herz, im Geist, im Herz, im Geist beschnitten ist, sprich, wer von Neuem geboren ist aus Gott, der bekommt Gottes Epaino, Gottes Anerkennung. Gott sagt, das erkenne ich an. Also er erkennt nicht mehr die sichtbare Beschneidung an. Interessanterweise, heute Abend, wenn du wiedergeboren bist und wenn ihr heute Abend hier alle wiedergeboren seid, dann habe ich gerade festgestellt, ihr seid alles Juden. Ja, steht da geschrieben. Ihr seid Juden. Ihr sagt hier, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Seine Anerkennung, sein Lob kommt nicht von Menschen, von Gott. Menschen haben irdisch anerkannt, du bist beschnitten worden, schnipp, schnapp, kleiner Eingriff. Und damit wurde erklärt, so, du israelisch geborenes Kind, du bist ein Jude, du gehörst jetzt zu Gott. Sichtbares Zeichen. Und er sagt hier, der Apostel Paulus, dass das nicht dieses Sichtbare bei Gott nicht mehr zählt. Die Beschneidung hat bei Gott ihre Anerkennung verloren. Man muss sich als Wiedergeborener, als neutestamentlicher wiedergeborener Gläubiger, muss man sich nicht mehr beschneiden lassen, um zum Volk Gottes zu gehören. Jetzt gibt es die Beschneidung im Geist, nämlich die Wiedergeburt. Wir nehmen Jesus in unser Leben auf, bekommen einen neuen Geist, also unser finsterer Geist, wird erleuchtet von Gottes Geist und Gottes Same kommt in uns hinein und da passieren noch ein paar andere Dinge mehr, die wir auch sehen. So, also das ist, seit Jesus den neuen Bund mit uns geschlossen hat, ist das die Beschneidung. Seid ihr mit mir? Okay. Also das ist die Beschneidung. Nämlich im Herzen, sagt er, im Geist. Vielleicht noch eine Erklärung zu dem Wort Herz. Das griechische Wort heißt Kardia. In der Studienbibel wird dieses Wort erklärt in Bezug auf unseren inneren Menschen. Also der Geist, unser Geist wird auch der innere Mensch genannt. Und da steht die Erklärung in der Studienbibel, die Bibel schreibt dem Herzen Gedanken, Überlegungen, Verstehen, Willen, Urteilskraft, Planung, Verlangen, Liebe, Hass, Furcht, Freude, Sorge und Zorn zu. Weil all das auch das physische Herz des Menschen beeinflussen kann. Gedanken und Gefühle können sich auf unseren Blutdruck und unseren Herzschlag auswirken. So bezeichnet das Herz in der Schrift das Zentrum der Person, den Ort, an dem die Entscheidungen fallen, weil das Herz das wichtigste Organ ist. Und die Bibel sagt, wenn der innere Mensch finster ist, wie groß ist dann die Finsternis im Leben eines Menschen? Und deshalb sagt er auch in Jesaja, denn wir haben das neulich gelesen in einem anderen Zusammenhang, wir tappen an der Wand entlang wie Blinde, wir finden keinen Ausweg, wir wissen nicht, wo es lang ging, so wie das Bild mit dem Irrgarten, es gibt heute Abend für dich einen Ausweg. Oder wenn auch du im Internet die Predigt ein andermal hörst, auch an dem Tag gibt es für dich einen Ausweg. Jeder Mensch ist ein Geistwesen. Gott ist Geist und wir sind geschaffen nach seinem Bild. Jeder Mensch ist ein Geistwesen und jeder Mensch hat ein Gewissen. Römer 2 lesen wir mal davor. Das, was wir gerade lasen, hat Paulus erklärt zu dem, was er jetzt hier davor uns schrieb. Römer 2, 11 bis 16. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, also die das Gesetz haben, spricht er sprach da die Juden auch besonders gerade an, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Dann kommt's, denn wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, also dadurch, dass sie nach dem Gesetz handeln, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, also in ihren Geist geschrieben wurde, indem ihr Gewissen Mitzeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium, durch Jesus Christus. Also, er sagt hier, die Nationen, die von Natur dann das Gesetz befolgen, beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Und die Schrift sagt an anderer Stelle, Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen geschrieben. Jeder Mensch hat das Bewusstsein um Ewigkeit in sich. Jeder Mensch hat das Bewusstsein, dass es einen Gott gibt und dass es auch ein sich Verantworten gibt. Wenn wir das hier anschauen, er sagt also, der Jude, der das Gesetz schriftlich hat, es nicht befolgt, wird durch dieses schriftliche Gesetz gerichtet werden. Der Heide, der Nicht-Jude, der aus den Nationen, der kein geschriebenes Gesetz hatte, hat von Gott das Werk des Gesetzes in seinen Geist, in sein Herz geschrieben bekommen. So, er sagt, selbst wenn Menschen es leugnen, dass es bei ihnen nicht so wäre, dass sie die berühmte Ausnahme wären, dann sagt Gott, an dem Tag, wenn der Mensch vor dem Richterstuhl Gottes erscheint, dann werden sofort seine ganzen Gedanken, sein Gewissen, alles wird ihn anklagen, oh Mann, du hast doch gewusst, du solltest es nicht tun und ich tat es doch. Jeder Mensch weiß es. Es gibt nur eine Abstumpfung im Laufe eines Lebens bei Menschen. Geist und Gewissen, sagt dann Paulus, wurden verfinstert, abgestumpft, verblendet. Es ist sehr interessant, wenn du Kindern das Evangelium bringst, die gute Nachricht bringst, sie sind sofort offen für Gott, weil ihr Geist ist noch nicht so abgestumpft und verfinstert in der Regel wie beim Erwachsenen. Und ein Kind, das liest einen Bus mit der Aufschrift Gott ist da und das sagt ganz fröhlich, Mama, Gott ist da. Das ist überhaupt für das Kind nicht komisch. Das freut sich, da steht ein Bus und dieser Bus sagt, Gott ist da. Mama, Gott ist da. Und der Vater und die Mutter sagen, Spinnerei. Blödsinn. Und so verletzen sie das Gewissen, den Geist dieses Kindes. Und dieses Kind bekommt im Laufe der Jahre, Wochen, Monate, Jahre immer neue Schläge, immer wieder neue Verletzungen in seinen Geist. Dem Kind wird klargemacht, es gibt keinen Gott. Und das Kind gewöhnt sich an den Lebensstil seiner Eltern und fängt genauso an, gottlos zu leben wie die Eltern. Inzwischen ist das Gewissen verfinstert, abgestumpft, verblendet. Römer 1,18 sagt der Apostel Paulus fortfolgende, denn es wird geoffenbart werden, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, oder so auch die sich freuen, in Ungerechtigkeit zu leben. Weil das von Gott, warum wird Gott sie richten? Warum wird Gott sie zur Verantwortung ziehen? Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar, sprich sichtbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart, sichtbar gemacht. Wie hat er das gemacht? Vers 20, sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen oder erkannt. Mit dem Verstand kann es ergriffen werden. Und es wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Ihr unverständiger Geist wurde verfinstert. Also Gott sagt, wenn man das Geschaffene anschaut, wenn man sein Gehirn benutzt, kann man, wenn man es will und zulässt, zu dem Schluss kommen, es gibt einen Gott. Zu diesem Schluss kommen. Und ich weiß, als ich junger Christ war, da habe ich die Eckkneipe, die ich vorher immer besucht hatte, Die hatte schon morgens früh auf, wo wir dann unsere Leute, also mit denen ich unterwegs war, Arbeitskollegen so, da haben wir unsere Bierchen gezischt. Dann wurde ich gläubig und dann bin ich in diese Kneipe zurückgegangen, um diesem Mann das Evangelium zu sagen und ihm zu erklären, dass ich jetzt Christ geworden bin, dass mein Leben jetzt ein anderes geworden ist, dass ich seinen Gast in dem Sinn jetzt nicht mehr sein werde und habe ihn eingeladen, Christus kennenzulernen. Er hat natürlich gespottet, gelästert, mich verlacht und so weiter und so fort. Und ich weiß, es vergingen vielleicht Monate. Dann traf ich ihn, weil ich war, ja, man kann eigentlich sagen, ich war jeden Tag in der Stadt unterwegs, um Menschen für Christus zu gewinnen. Das war, so wie ich täglich meine Arbeit tat in der Firma, so habe ich auch täglich evangelisiert. Das gehörte zum Standardprogramm. 7 Tage die Woche Evangelisation. Und dann war ich wieder so in der Stadt unterwegs und dann begegne ich diesem Mann und wir kommen so ins Gespräch und das war am Schneien. Und wir stehen da, ich sage Hallo und dann sagt er, nimmt er meine Hand und sagt, du hast recht. Und dann brach es aus ihm heraus und er heulte und er stand auf der Straße und heulte hemmungslos. Er sagt, du hast recht, dass es einen Gott gibt. Weißt du, wie mir das klar wurde? Als ich jetzt die Tage die Schneeflocken sah, da wusste ich, es sind Milliarden. Endlose Zahlen von Schneeflocken. Aber keine gleicht der anderen. Und dann kam in meinen Kopf, das kann nur ein Schöpfer machen. Verstehst du? So, und das behauptet Gott, dass jeder Mensch, wenn er will, erkennen könnte, es gibt einen Gott. Jeder auf eine andere Weise, aber man kann es erkennen. Aber sie, Vers 21, weil sie Gott kannten. Gott nennt dieses Erkennen der aus der Schöpfung heraus erkennen, dass er existent ist. Gott nennt das schon, dass man ihn kennt. Also abgewandelt jetzt. Weil sie ihn Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Vers 22 geht es weiter. Wie haben sie das angestellt, dass sie verfinstert wurden? Wie kam es dazu, dass das Licht in ihrem Geist, der Wunsch, das Verlangen, mit Gott zu kommunizieren, ihn kennenzulernen, mit ihm zu sein, verloren ging? Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Die ganzen Religionen mit all ihren Kulten und Tieren, die sie anbeten. Millionen, Milliarden Menschen, kann man sagen, hungern, aber die Kuh darf nicht geschlachtet werden. Vers 24, darum, weil sie das so gemacht haben, hat Gott gesagt, okay, ich kann nicht mehr, sie reagieren nicht auf mich, sie hören nicht auf mich. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, also Gottesdienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Also hingegeben heißt, Gott lässt sie laufen. Ihr wollt mich nicht, ihr sagt, ich brauche keinen Gott, dann lebt alleine. Dann lauft euren Weg. Aber macht mich auch nicht verantwortlich für die Katastrophe, die in dieser Welt geschieht, aufgrund eures egoistischen, verderbten Lebens. Deswegen hat Gott sie 26 dahingegeben, Vers 26, in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen, wörtlich die weiblichen, haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer, oder wörtlich die männlichen, den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Gott erklärt, Homosexualität ist Verirrung, ist Verblendung. Es ist nicht das normal von Gott Gedachte. Hinzu kommt die massive Intoleranz, die wir ja auch gerade in diesen Bereichen sehen. Die Homosexuellenliga, da ist pro Christ, christliche Veranstaltung, und sie gehen hin und wollen, dass man sowas verbietet und dass diese Verkündigung so breit gestreut nicht geschehen darf. Sie fordern aber andererseits Toleranz, dass sie als als zusammenlebende Partner ehelich gleichgestellt werden in allen Bereichen. Sie sagen, ihr Christen seid intolerant, weil ihr das für nicht richtig anerkennt. Sie bezeichnen sich als die Toleranten. Aber sie sind total intolerant gegen Menschen, die an Christus glauben. Wenn jemand sagt, dass er eintritt für Werte von Familie, dann gehen diese Leute ihn an, inklusive mancher politischer Parteien. Sie gehen und attackieren Gläubige, die sagen, wir stehen für dieses von Gott gesetzte Bild der normalen Familie. Das wird attackiert und bekämpft. Und dieses Bekämpfen und Attackieren, keiner kommt auf die Idee, dass das jetzt auf einmal intolerant ist. Aber es ist totale Intoleranz. Diese Leute, die von sich Toleranz erwarten, sind intolerant, massiv intolerant, bis hin zu gewalttätig anderen gegenüber. Im Internet gibt es Anleitungen, wie man christliche Demonstrationen stören kann, schädigen kann, auseinandertreiben kann oder sogar, wie man die Führung einer christlichen Demonstration übernehmen kann, wie Homosexuelle oder sonstige auch linke Kräfte das tun können, damit die Demonstration der Christen verhindert wird. So viel zum Thema Toleranz. Also sie haben den natürlichen Verkehr miteinander verlassen, Schande getrieben umher und ihren gebührenden Lohn der Verirrung an sich selbst erfahren. 28, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis festzuhalten, wörtlich Gott in Erkenntnis zu haben. Ich will an Gott denken, Gott in meinem Sinn haben. Hat Gott sie hingegeben in einen verworfenen, also untauglichen Sinn oder in Gesinnung, in Denken, zu tun, was sich nicht ziemt. Sie sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser. Ich habe vorgestern in Darmstadt auf einem Parkplatz gehalten, weil ich etwas zu erledigen hatte. Und ich sehe da einen jungen Mann, der Zeitung verkauft. Irgendjemand so aus der linken Szene war er. Und habe ich mir gedacht, in meinem Repertoire an guter christlicher Literatur, ich guck mal, was ich ihm als Anregung hin zu Christus schenken könnte. So, ich hatte also die Tür schon auf und habe sie offen stehen lassen und dann habe ich also mein Repertoire da durchgeschaut und dann habe ich mich entschieden, okay, das nimmst du. Und während ich das nehme, und dann habe ich gesagt, okay, der verkauft die Zeitung und dann spendest du ihm noch was für seine Zeitung. So, das ist so meine Angewohnheit, weil die Bibel sagt, es ist gut, Almosen zu geben. Ja, Gott achtet darauf. Gott sagt, er achtet auf Leute, die Almosen geben. So, und das ist eine Regel von mir. Wenn ich einem Bettler begegne, dass ich ihm dann auch ein Almosen gebe. So, ich bin mit der Tür, will das Zeug holen und auf einmal steht neben der geöffneten Autotür jemand und sagt, Christusschwein, willst du eine Zeitung? Ich sage, wie bitte? Ja, Christusschwein, willst du eine Zeitung? Ich habe im ersten Moment gedacht, was machst du? Früher hätte ich so jemand den Hals umgedreht. In die Gedanken kommt, dem gibst du kein Almosen. Oder doch? Und dann habe ich gesagt, ich bin ein Kind anderen Geistes. Ich habe einen anderen Geist. Ich bin ausgestiegen, bin zu ihm rübergegangen, habe gesagt, ich will dir nur sagen, ich bin ein Christusfreund und dieser Christus liebt dich. Und dann habe ich ihm das Almosen gegeben. Und dann bin ich gegangen. Als ich meine Erledigung beendet hatte, dann war er ziemlich weit weggerückt von dem Platz, wo er stand. Aber das macht nichts. Ich habe den ganzen Parkplatz, also die der Länge nach hin überquert, bin also hin zu ihm und habe gesagt, und ich sage, ich habe hier eine Einladung für Sie und Sie sind herzlich willkommen. Und er, du bist herzlich willkommen. Ich habe eine Einladung für Sie, du bist herzlich willkommen. Und irgendwie war es ganz anders. Er sagte, wollen Sie eine Zeitung? Ich sage, ja, danke. Und dann bin ich gegangen. Man hätte es auch eskalieren können. Ich glaube, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber die Bibel, es sind Menschen, viele draußen, die Christushasser sind. Und Christus liebt sie. Auch die ganzen homosexuellen Liga, die gegen Christus und gegen Gläubige protestieren, agieren, schlimme Angriffe gegen sie führen in unserem Land. Wir müssen euch sagen, wir lieben euch, Christus liebt euch und wir wollen, dass ihr Christus zum Herrn eures Lebens macht und dass wir euch einmal im Himmel sehen als wiedergeborene, erneuerte Kinder Gottes. Also sie sind aufgrund dieser ganzen Verirrung ihrer Gottlosigkeit, Gotteshasser, Gewalttäter, Vers 30, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern sie haben auch Wohlgefallen, Freude an denen, die das Schändliche mit ihnen tun. Sie kennen die Rechtsforderung Gottes, ja. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe noch nie eine Bibel in der Hand gehabt, ich kann die Rechtsforderung Gottes nicht wissen, dann weiß ich, dass dieser Mensch nicht die Wahrheit spricht, denn das Werk des Gesetzes ist in seinen Geist geschrieben, in sein Herz. Er weiß es. Vielleicht hat er das alles tot gemacht im Laufe der Zeit. Zumindest hat er es mal gewusst. Er hat es mal gewusst. In 2. Korinther 4, Verse 3 und 4, sagt der Apostel, 2. Korinther 3 und 4. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Jesus sagt, Satan ist der Gott dieser Welt. Adam und Eva haben per Vertrag rechtsmäßig Satan die Herrschaft über die Erde übertragen. Und wir leiden bis heute unter diesen ganzen Folgen, aber wir hätten es wahrscheinlich nicht besser gemacht. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, warum tut er das? Wir haben gelesen, abgestumpft, verfinstert, verblendet, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Also ein Mensch, der in seinem Gewissen, in seinem Geist sensibel ist und immer wieder sein Gewissen verletzt, stumpft ab. Wenn das erste Mal er etwas tut, wo er weiß, das sollte ich nicht tun, schlägt das Gewissen vielleicht noch Alarm. Aber er korrigiert diesen Fehler nicht und tut es noch einmal und noch einmal. Und jedes Mal verletzt er seinen Geist mehr. Jedes Mal, sagt die Bibel, beschmutzt er seinen Geist mehr. Und das Licht wird immer dunkler, dunkler und ist schließlich löscht der Mensch dieses Licht, diese Sensibilität für Recht und Ungerechtigkeit. Schließlich löscht der Mensch das in sich aus. Er stumpft ab, einmal Ehe gebrochen, zweimal, dreimal hinterher, tut doch fast jeder. Das ist aber erst nochmal dahingestellt. Gewalttätig sein, einmal gewalttätig sein, sein Gewissen verletzen, nochmal gewalttätig werden, nochmal gewalttätig werden und schließlich wird es zum Lebensstil, so wie wir es als Kinder zu Hause erlebten, dass unser Vater, unsere Mutter vor unseren Augen dann auspeitschte. So, es war normal für ihn. Gewalttat wurde zur Normalität. Abstumpfung, Verfinsterung tritt ein. Der Satan hat jetzt leichtes Spiel mit solchen Menschen und sie fangen an, ihr ungerechtes Leben auszuleben. Der andere mehr, der andere weniger. Da gibt es natürlich auch solche im Nadelstreifenanzug, die nach außen eine gute Weste haben. Aber im Privaten ist viel Gewalttat, viel Dreck, bis hin zum Menschenhandel, Kinderhandel, Kindermissbrauch, all diese Dinge. Nach außen aber ist die Fassade ja in Ordnung. Das Gewissen ist also abgestumpft worden, verfinstert und eine Verblendung ist eingetreten. Und jetzt musst du vorstellen, dieser Mensch ist ein Mensch, der also abgestumpft ist und dass alle Menschen ohne Gott sind mehr oder weniger abgestumpft und verfinstert und auch verblendet, weil der Satan das Werk in den Menschen tut. Er hat sie auf seinem Niveau. Da kann er mit ihnen leben, mit ihnen kommunizieren. Da hat er seine Herrschaft, seine Gewalt mit ihnen und er kann sein Unwesen, seine Unmoral in dieser Welt über diese Menschen ausleben. Jetzt aber hat Gott, er hätte den Menschen sich selbst überlassen können. Er hätte sagen können, okay, selber schuld, beißt ihr mal alle irgendwann ins Gras, kommt vor Gericht. Die Hölle, die für Satan und die Dämonen geschaffen war und nicht für Menschen, da kommt ihr jetzt auch alle rein. Ihr habt ja eurem Vater, Jesus nennt die Leute, die Christus nicht nachfolgen. Diese Leute nennt Jesus Söhne des Teufels und Töchter des Teufels. Jesus sagte den Juden, ihr tut nicht den Willen des Vaters, nicht das, was Gott gesagt hat, deshalb seid ihr auch nicht Söhne Gottes. Ihr seid auch nicht mehr Abrahams Nachkommen, sondern ihr seid jetzt die Söhne eures Vaters, dem ihr folgt, dem Teufel. Wer die Sünde lebt und tut, folgt Vater Teufel. Und der Teufel will, dass alle Menschen ihm da folgen. Und jetzt sind du und ich, wir haben das letzte Woche angeschaut, gläubig geworden. Wir haben Christus aufgenommen. Und dann wurden wir in die himmlischen Örter versetzt. Und Kolosser sagt, in das Reich des Sohnes Gottes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und alles ist jetzt euer, weil ihr Christus gehört. Komplette Zusage aller Versorgung. Er sagt, ihr seid Erben Gottes und Miterben Christi. Gott schreibt in seinem Wort, dass wir genauso viel Erbteil haben, wie Jesus Christus Erbteil hat. Was das Erbe angeht, und Jesus hat sogar kein Problem, er geht her und sagt, ich nenne euch meine Brüder und Schwestern. Er schämt sich nicht, inmitten der Versammlung Gott, seinen Vater, zu verherrlichen und er nennt uns Brüder und Schwestern. Hebräerbrief. So, jeder Mensch, der ein verfinstertes Gewissen hat, und ich greife etwas vor, auch du, wenn du einmal gläubig gewesen bist, Jesus nachgefolgt bist und du bist wieder abgestumpft, deinem Gewissen bist du nicht mehr gefolgt, du bist wieder in Finsternis geraten, läufst im Irrgarten herum mit deinem Leben, wie wir das in dem Bild vom Anfang gezeigt bekommen haben. Und wenn Gott das zeigt, dann zeigt er, dass es jemanden oder welchen hier so geht und dass das hier auch einen Ausweg heute gibt. Und der Ausweg ist, jeder Mensch kann wieder einen neuen Geist und ein aktiviertes, gutes Gewissen bekommen. Jeder Mensch kann, selbst ein Gläubiger, der sein Gewissen wieder abgestumpft hat, verfinstert hat, kann wieder ein neues, aktiviertes, gutes Gewissen bekommen. Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 9, lesen wir, dass der Hohepriester im Alten Testament, im Alten Bund, einmal im Jahr ins Allerheiligste ging mit dem Blut. Vers 9, Hebräer 9, 9. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Paulus sprach von der Zeit des Alten Bundes. Für die Zeit, in der sie da gelebt haben. Nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verübt oder ausübt. Beachte, diese Opfer des Alten Testamentes, egal wie ernst und gut du es meintest, die Schrift sagt, es kann dem Menschen aber kein gutes Gewissen bereiten. Er kann eine vorübergehende Beruhigung haben, seine Schuld wird bedeckt. Er bekundet durch das Blut, das er auch darbringt, das Blut des Opfertieres, dass er Frieden mit Gott will, dass er das Bündnis mit Gott bejaht und darin eintritt und auch in dem bleibt. Aber das Gewissen wird dadurch noch nicht gut. Hebräer 9, Vers 14, denn wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Der Herr, also Ochsenblut, Tierblut, können unser Gewissen nicht zufriedenstellen, nicht beruhigen, nicht vollkommen machen. Aber wenn wir Jesus Christus zum Herrn unseres Lebens machen, dann sagt die Bibel, wir sind wiedergeboren aus Wasser und Geist. Das heißt aus dem Wasser, das Wasserbad des Wortes, das Wort Gottes. Wir hören das Wort Gottes, wir hören die Botschaft, wir hören die Predigt, wie immer du es willst, das Zeugnis. Und wir nehmen diesen Jesus Christus in unser Leben auf. Und der Heilige Geist kommt und vertreibt in unserem Geist, der abgestumpft, verfinstert und verblendet ist. Der Heilige Geist, wenn wir Christus aufnehmen, vertreibt sofort die ganze Finsternis aus unserem Geist. Und er sagt, Licht sei und Licht ist in unserem Geist. Und auf einmal können wir die Dinge Gottes verstehen und mit Gott kommunizieren. Seid ihr mit mir? Das macht der Heilige Geist. Er kommt, das Wort kommt zu uns. Und Jesus sagt, das Wort ist lebendig selber, Geist und Leben. Das Wort kommt zu uns und der Heilige Geist kommt und sie bewirken etwas. Und sagt Jesus, von heute an kein schlechtes Gewissen. Er packt gleich, kommt her, sagt, und ich reinige dich mit meinem Blut. Von heute an musst du kein schlechtes Gewissen mehr haben. Es ist dir alles vergeben und ich wasche dich ab. Von heute an kannst du mit einem guten Gewissen durch die Welt laufen, weil ich spreche dich gerecht. Toll, oder? Ich spreche dich gerecht. Du kannst jetzt ein gutes Gewissen haben. Weißt du, es ist gut, Christ zu werden. Man kann endlich wieder ein sauberes, gutes, aktiviertes Gewissen haben. Und das geschieht, wenn wir Christus aufnehmen, von neuem geboren werden. Hebräer 10, Vers 22 sagt, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen, also unseren Geist, besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Lasst uns hinzutreten mit voller Gewissheit. Was sagt die Schrift? Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, wenn uns Hilfe nötig hast. Wenn du Fehler gemacht hast, wenn du gesündigt hast, wenn Dinge in deinem Leben schiefgelaufen sind, wenn du dein Gewissen vielleicht wieder verletzt oder befleckt hast, dann sagt Jesus, komm schnell zu mir. Römer 3 sagt, er ist uns gemacht von Gott zum Gnadenstuhl. Haben wir uns schon alles mal angeschaut. Er ist uns gemacht zum Gnadenstuhl. Jesus sagt, komm zum Gnadenstuhl. Das heißt, komm zu mir. Jesus sagt, komm zu mir. Dein Gewissen ist angekratzt, dein Gewissen ist verletzt, dein Gewissen ist befleckt. Komm zu mir, ich mach dich sofort wieder sauber. Du kannst zu mir kommen mit einem schlechten Gewissen, aber du wirst von mir weggehen mit einem guten Gewissen. Halleluja. Das ist gut. Man kann wieder ein gutes Gewissen haben. Das ist der Vorzug von Christen. Wir brauchen uns unser Gewissen nicht schön reden. Wir kriegen ein sauberes Gewissen persönlich von Gott gereinigt wiederhergestellt. Du musst das nicht selber putzen was weiß ich dafür Mittel nehmen. Und Scheuerschwamm und was weiß ich, dass das irgendwie hinhaut. Jetzt sind wir zu Christus gekommen. Wir haben jetzt ein gutes Gewissen. Jetzt docke ich nochmal an vom letzten Mal. Ich möchte noch ein paar Dinge vertiefen. Dem Teufel missfällt das. Du musst denken oder nicht denken, wenn du Christ geworden bist, jetzt hast du keinen Feind mehr. Jetzt hast du erstmal richtig einen Feind. Bevor du Christ warst, war Satan dein Freund. Du sagst, ich habe nie mit ihm geredet, mit dem hatte ich nichts zu tun, das spielt keine Rolle. Weil du auf seinen Wegen gingst und ihm nachfolgtest, oder auf seinen Wegen gingst, das nennt die Bibel ihm nachfolgen, so. Also warst du ein Sohn, ein Nachfolger Satans. Ob du nun aktiver Satanist bist oder nicht, spielt keine Rolle. Denn Jesus erklärt, der sich auskennt, wer die Werke des Teufels tut, ist ein Kind des Teufels. Einfach. Theologie ist einfach, oder? Das ist so einfach. Ja, Gott ist der Meinung, Theologie ist so einfach, dass ein Tor nicht in die Irre gehen kann. Also er meint nicht ein Gartentor, er meint selbst wir, wenn wir nicht ganz, naja, auf der Reihe sind. Okay? Also jeder könnte es verstehen. Jeder könnte es verstehen, wenn man es ihm nicht kompliziert macht. So, Satan sieht dich jetzt. Er will jetzt kommen, dass du lebst wie früher. Er benutzt da noch deine schwache Seele, die gewohnt ist, im alten Dreck zu leben und zu hassen und streitsüchtig zu sein und Ärgernisse vielleicht zu machen. Und er kommt und piekst, muss dir nicht gefallen lassen. Da kommt einer und sagt zu dir, Christusschwein, und du gibst zurück, Höllenschwein. Das wäre das Normal, das will er, dass du sowas machst. Höllenschwein, ne? Schau mal, das ist ein ganz neuer Name, Wort des Jahres. Na gut, wie auch immer. Also auf jeden Fall, dem Teufel missfällt. So, das ist aber nicht die Sprache, die wir sprechen. Okay. Aber früher, ich denke so als junger Christ, wenn ich dann missionarisch unterwegs war und jemand mich attackiert hat wegen meines Zeugnisses und auch, dass ich Leute zu Christus eingeladen habe, ich weiß so die erste Zeit, ich meine, meine Seele war ja noch nicht sehr gestärkt. So will ich mal sagen, auch noch nicht sehr erneuert. Das Einzige, was neu war, war mein Geist und ich hatte Beziehung mit Gott und ich hörte Gottes Stimme und ich hatte das Zeugnis in meinem Inneren. Aber weißt du, wenn jemand mich attackierte, dann habe ich ihm die biblische Wahrheit gesagt. Weißt du? Und du wirst an meine Worte denken, die ich heute zu dir gesagt habe. Wenn du dann vorm Gericht stehst und in die Hölle gehst, die Rache des kleinen Mannes. Die Rache. Das ist süß. Weißt du? Die Rache. Ja. Aber weißt du, irgendwann stellt dich fest, diese Art der Verkündigung fruchtet nicht so sehr. Sie schafft noch größere Gräben. So. Also musste ich Veränderung erfahren, damit ich das Wesen und die Art des Christus auch nach außen tragen konnte. Und das hat er dann ja auch gemacht und ist immer noch dabei. Ich bin noch auf dem Weg. Ich weiß, ihr seid alle perfekt, aber ich bin noch auf dem Weg. Halleluja. Ich freue mich so, dass ihr schon vollkommen seid. Aber ihr seid vollkommen. Wenn wir tun in dem, was wir erkannt haben, sind wir vollkommen. Wir sind noch nicht vollendet, aber vollkommen sind wir. Und wir sind jetzt auch vollkommen in Christus. Und wir sind auch vollkommen gerechtfertigt, wenn wir in Christus bleiben. So, jetzt sagt der Herr, dass wir also, als wir zu ihm kamen, ein kostbares Gut bekommen haben. Eines dieser Güter, die wir bekommen, eines des Guten oder von diesem Gut, von diesem Besitztum, ist ein gutes Gewissen. Ein weiteres Gut ist die Zusicherung der Erlösung. Ich werde dich nie verlassen, nie aufgeben. Ein weiteres Gut, bewahre das dir anvertraute Gut, Timotheus, das du beigebracht bekommen hast. Ein weiteres Gut ist, der Herr ist dein Arzt und er wird dich gesund machen. Ein weiteres Gut ist, der Herr ist dein Versorger und er wird sich um deine Belange kümmern. Er versorgt dich und so weiter. Weißt du, der Teufel will uns das madig machen. Jesus kommt, als wir zu Jesus kamen, von neuem geboren wurden, unser Gewissen gereinigt wurden, da geschah noch etwas, Frieden kam in unser Leben. Also bei mir war ja kein Erdbeben und keine Mauer wackelte, wie in biblischen Geschichten wir es manches Mal lesen. Ich saß dort in meiner Gefängniszelle und ich nehme Jesus in mein Leben auf und auf einmal hatte ich nur Frieden. So einen unsagbaren Frieden. Ich hatte auch so jetzt keinen Stress, ich war ja in meiner Zelle. Ich hatte gar keine Gelegenheit, mit jemandem da Krieg zu führen. Außer vielleicht mit mir selbst. Aber weißt du, ich sitze da und nehme Jesus auf und auf einmal habe ich Frieden. Nur tiefen Frieden. Heute weiß ich, was das ist. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Der Teufel will nicht, dass du Frieden hast. Deshalb wird er Menschen in dein Leben vielleicht bringen, die dich attackieren oder die dich kränken oder beleidigen. Er will, dass du aus deiner Friedensposition, aus deinem Friedenswigwam, hätte ich bald gesagt, herauskommst und dich aufregst und deinen Frieden verlierst. Er will ihn dir stehlen. Er will, dass du am liebsten vergilst, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er sagt, Junge, dann bist du richtig. Wie du mir, so ich dir. dann sind wir auf dem richtigen Kurs. Es gefällt ihm nicht, dass du jetzt ein sensibles Gewissen hast. Es gefällt ihm nicht, dass du jetzt nicht mehr anderen Frauen nachguckst. Es gefällt ihm nicht, dass du vielleicht deine Drogen aufgegeben hast. Es gefällt ihm nicht, dass du nicht mehr Hass und Zorn verbreitest, sondern du kommst in deine Familie. Da, wo früher Gewalt hat, ist auf einmal ist da Frieden in der Familie. Der Teufel sagt, das kann ich angehen. Ich bin das ganze Leben lang gewohnt, dass in dieser Familie Stress ist und jetzt kommt dieser bekehrte Typ und bringt Frieden rein. Und er sagt, ich werde alles dafür sorgen. Er wird vielleicht die Frau aufstacheln, die Kinder aufstacheln. Er wird alles tun, um dir deinen Frieden zu stehlen. Und das musst du bewahren. Bewahre das dir anvertraute Gut. Vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort und so weiter. Jagt dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Ich jage Frieden nach, selbst wenn man mir gegenüber sich nicht friedlich benimmt. Das ist und das stört den Feind. Und er will, dass du in das alte Leben, das vertraute alte Leben zurückkommst, da wo er dich früher gehabt hat. Und jetzt sagt die Schrift, bewahre das dir anvertraute Gut. Ich lese es nochmal vom letzten Mal, diese Stelle, 2. Timotheus 1,14. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Alles, was Gott uns geschenkt hat, auch das Gerechtigkeit in Christus, heilig in Christus, die hat er geheiligt, die und so weiter. All diese Dinge, das sagt die Bibel, das ist unser Gut, unser Besitztum, das wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und der Teufel will nicht, dass du himmlische Besitztümer hast. Er will sie dir stehlen. Und deshalb sagt der Apostel, bewahre das, die anvertraute Gut. Das Schöne, sagt er. Ja, das ist typisch, ja. Bewahre das Schöne, Kalos heißt es, wesensmäßig Gute, von guter Art, das anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, da will jemand Streit suchen, schaffe trotzdem Frieden. Jemand nennt dich Christusschwein und du sagst trotzdem, dieser Christus liebt dich und ich auch. Wir sind eine andere Natur, eine andere Art. Epheser 4, 17 bis 20 heißt es, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, Epheser 4, 17, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, also ihres Denkens, ihrer Gesinnung. Also er sagt, ihr seid jetzt zum Herrn gekommen. Jetzt lebt nicht mehr wie früher, als ihr auf den Faden eures damaligen Vaters Teufel ging. Tu das nicht. Dies bezeuge ich in dem Herrn, dass ihr, er beschwört das buchstäblich, dass ihr nicht mehr wandelt, nicht mehr euren Lebensstil, euren Lebenswandel in dem führt wie früher, wie auch die Nationen wandeln oder ihre Art zu leben haben, in der Nichtigkeit, Vergänglichkeit ihres Denkens, ihrer Gesinnung. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Und auch wegen der Verstockung. Das Wort heißt Porosis, Verhärtung, Verstockung, Gefühllosigkeit. Sie sind verfinstert wegen der Verstockung, Gefühllosigkeit ihres Herzens. Das heißt, die Gefühl, sie haben kein Empfinden mehr für Recht und Gerechtigkeit, weil sie total in Abstumpfung hineingegangen sind und in Verfinsterung. Sie sind fremd im Leben Gottes. Fremd im Leben Gottes. Wegen Unwissenheit, verfinsterter Verstand, Verstockung. Vers 19, sie sind abgestumpft, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Vers 20 schreibt er wieder an uns, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ausschweifung, Gier, Finsternis. Nein, wir sind, als wir zu Christus kamen, ins Licht gekommen. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Was sagt die Schrift? Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Was wurde neu? Unser Geist und unsere Seele wird heil und wiederhergestellt. Epheser 2, 1 bis 3. Auch euch hat er auferweckt. Beachte mal, wir sind schon auferweckt. Epheser sagt, in die himmlischen Örter sind wir sogar versetzt. Epheserbrief, lies ihn mal, er ist so gewaltig, so enorm, so stark. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Sehr auffällig oder auch sehr klar und deutlich. Wenn jemand sich entscheidet, im Ungehorsam, im Widerstand zu Gott zu leben, dann kannst du feststellen, dass in diesem Menschen der Teufel am Wirken ist. Er sagt hier, der Fürst der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. In Menschen, die nicht aus Gott geboren sind, die nicht Christus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben, oder wenn sie Christen wären und wieder in Abstumpfung zurückgehen, in denen ist eindeutig klar, wirkt der Teufel, wirkt der Fürst dieser Welt. Was wirkt er? Er bewirkt, er zieht sie, verlockt sie dahin, immer mehr, immer tiefer oder mehr in Abstumpfung zu gehen, weil er will, dass es in deinem Geist, in deinem neugezeugten Geist wieder finster wird, dass das Licht ausgelöscht wird. Dann hast du zwar noch alles theologische Wissen, das du in den Jahren oder der Zeit, als du gläubig wurdest, gelernt hast, aber wenn du das alte Leben wieder lebst, dann hast du deinen Geist ausgelöscht. Dann hast du ihn ausgelöscht und du bist mit allem Wissen um Erlösung trotzdem verloren. Trotzdem verloren. So, fremd im Leben Gottes wegen der Unwissen, wir waren ja schon weiter unten, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Vers 3. Und diesen hatten auch wir einst, unter diesen Geist der Luft, unter dem Teufel und den Dämonen, der Macht der Finsternis, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, also Umgang, unser Leben, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wir waren mal so. Und ich hatte eingangs gelesen, Paulus sagt, bewahre das schöne Gut, das dir vom Heiligen Geist anvertraut wurde, als du von neuem geboren wurdest. Bewahre dir dieses schöne, anvertraute Gut. Lass dir nicht das nehmen, die Fülle Gottes. Die Fülle Gottes war in Christus, sagt die Schrift, und ihr seid in Christus zur Fülle gebracht. Alle Fülle gehört uns, es ist euer. Jesus sagt, ich teile das mit euch, wir sind Erben. Gemeinsam sind wir mit Jesus Erben. Gehört uns. Und jetzt sagt der Apostel, dieses Gut musst du bewahren. Lass es dir nicht nehmen, es ist ein schönes Gut. Es ist etwas Herrliches, was dir gegeben wurde. Es ist Wesensart auch und Natur Gottes. Wir werden umgestaltet, während wir auf dem Wege sind, in seinem Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Wenn wir mit Christus leben, nehmen wir immer mehr seine Charakterzüge, seine Wesensart an. Der Teufel will es verhindern, deshalb will er nicht, dass du in Gemeinde gehst. Du sollst dein Ding alleine machen, weil dann hat er mehr Gelegenheit, deinen Charakter zu beeinflussen und dein Leben zu beeinflussen und dich dahin zu bringen, wo er dich hinhaben will. Deshalb hasst der Teufel Gemeinde und der Teufel sagt, bloß nicht Gemeinde, Gemeinde war gestern. Nein, das ist heute. Weil Jesus hat nämlich gesagt, solange er nicht wiederkommt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen und die Bibel kennt immer wieder ganz klar und spricht von der lokalen Ortsgemeinde. Wenn ich nicht zu einer lokalen Ortsgemeinde gehöre, dann gehöre ich auch nicht zu Universalgemeinde. Wenn ich meine, ich bin alleine, ich mache mein Ding alleine, ich brauche das nicht, dann sagst du, ich brauche den Christus und seinen Körper nicht. Wir gehören, und ich spreche nicht unbedingt immer vom papiermäßigen Mitgliedsein, sondern man kann manches Mal vom Papier her Mitglied sein und mit dem Herzen doch weit draußen. 1. Timotheus 4, 1 und 2. Jetzt warnt uns der Apostel, er sagte also, bewahre, was du hast. Und jetzt sagt er, pass auf, dass du nicht zulässt, bewahre also dein neues Leben, bewahre deinen Geist, bewahre dein Gewissen, bewache es. Das Wort bewache ist ja, sei ein Wächter deiner eigenen Person. Der Geist aber, 1. Timotheus 4, 1 und 2, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Heute sind wir manchmal so leichtgläubig. Da kommt irgendjemand her und sagt, ich bin Apostel. Und alle sagen, wow. Und Paulus sagt, untersucht sie, ein ganz Teil sind falsche Apostel darunter. Die nennen sich Apostel. Weißt du, wir Deutsche sind ja sowieso ein bisschen eigenartig. Ja? Wir sind ja, wir sagen große Freiheit. Aber weißt du, ich habe ja nach meinem Studium habe ich kurze Zeit im Krankenhaus gearbeitet. Immer weißen Kittel, weiß angezogen, weiße Hose, weiße Klamotten. Und wenn ich dann durch den Gang des Krankenhauses ging und die Patienten, Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor, kommen Sie mal. Ich habe eine Frage, Herr Doktor. Ja, ich sage, ich bin kein Doktor, ja, dass manche wollten das nicht glauben. Ich bin ein Weiß, also muss ich Doktor sein und ein Mann, das muss Doktor sein. Das geht nicht, einfach nicht anders. So, weißt du, ich habe gedacht, die Tage, wenn ich eine Visitenkarte drucken würde, Dr. Herbert Ehrike, Pastor, und dann würde ich diese Visitenkarte weitergeben, oder ich würde schreiben, Pastor und Apostel noch. So. Ja, man muss ein bisschen muss ja schon draufstehen, sonst ist die nackte Visitenkarte. Ne? Irgendwas muss ja herhalten. So, also wenn ich jetzt diese Visitenkarte jemand geben würde, ich spreche jetzt von Gläubigen. Die Ungläubigen, ein Ungläubiger würde heute fast sagen, naja. Aber beim Doktor würde, oh, Herr Doktor vielleicht. Aber weißt du, gib einem Gläubigen eine Karte, Dr. Herbert Ehrike, Pastor und Apostel. Der steht da. Die Kinnlage fällt runter, ein ganzer Zug könnte in den Mund fahren. Wow! Diese Person geht nach Hause und sagt, ich habe heute einen Doktor Pastel Apostel getroffen. Ich habe ihn heute getroffen. Ich habe ihn leibhaftig gesehen. Verstehen Sie? Keiner prüft nach, ob ich Doktor, Apostel, Pastor und sonst was bin. Das steht irgendwo auf dem Papier und wir glauben das. Und wir lassen uns verführen. Und dann lassen wir uns verführen. Er sagt, hier sind manche. Und er sagt, es sind Leute, die sind betrügerischen Geistern auf den Leim gegangen, die Lehren von Dämonen verbreiten wollen und die schließlich Menschen, die ihr Gewissen gebrandmarkt haben, dahin gebracht haben, falsche Dinge zu verbreiten und Gläubige dazu verführen und in die Irre zu bringen. Deshalb brauchst du Gemeinde, damit du Schutz hast. Und deshalb brauchst du eine Gemeinde, nicht nur einen Pastor, du brauchst auch ein Leitungsteam, Älteste, Leiter einer Gemeinde, die mit darüber wachen. Und so weiter. Ich las die Geschichte von einem Trapper. Dieser Trapper, es war aus der Zeit des Wilden Westens Amerika. Und der hat immer an dieser Blechkanne sein Wasser heiß gemacht und seinen Kaffee für Kaffee gekocht. Und dann hat er in so einen Blechtasse, Blechbecher, mit Henkel, da hat er dann seinen Kaffee rein und er war kochend heiß. Und dann hat er diesen Kaffee getrunken und dann, ihr kennt das, weißt du, wenn du so heißen Schluck Kaffee, oh, vor allem wenn du noch mit den Zähnen was hast, ne? Wenn die Zahnhälse freilegen und du kannst bis unter den Kiefer gucken, das ist dann, aber weißt du, da kommt er heiß, es brennt dir den Hals. Aber mach das ein paar Mal, trink mal ein paar Schlücke hintereinander, dann merkst du, es legt sich. Das Empfinden von der Hitze vom Brennen ist nicht mehr so stark. Und dieser Trapper, der hat immer seinen Kaffee getrunken, ziemlich heiß. Und der die Geschichte niederschrieb, der sagt, als ich den mal traf, der hat sich heißen Kaffee eingefüllt und hat ihn runtergetrunken, als wenn es ein kühles Getränk wäre. Wie passiert das? Seine Schleimhäute waren verbrannt. Und Gott sagt, das passiert mit unserem Gewissen. Wir lassen einmal 5 Grad sein, zweimal 5 Grad sein, dreimal 5 Grad sein, viermal 5 Grad und wir werden abgestumpfter, einmal nicht in die Gemeinde, muss ja auch nicht sein, zweimal nicht in die Gemeinde, muss ja auch nicht sein, dreimal muss ja wirklich nicht sein, viermal in die Gemeinde, man kann doch überall Gott finden, fünfmal nicht in die Gemeinde. Ich weiß nicht, was das soll, man kann sich doch auch im Haus treffen, 6x5 Grad, man muss sich überhaupt mit niemandem treffen. Richtig. Herzlichen Glückwunsch, der Tod hat dich erreicht. Der Tod hat dich erreicht, bist gestorben. Bist gestorben. Du hast noch alles Wissen um Theologie, alles Wissen um Gott, aber du bist tot. Du bist gestorben, bist bereits auf dem falschen Trip. So. Und deshalb sagt der Apostel, 1. Timotheus 1,19, hatte ich letztes Mal gelesen, den lese ich heute auch nochmal. Indem du den Glauben bewahrst, Timotheus, und ein gutes Gewissen bewahrst. Bewahre dir ein gutes Gewissen. Verstoße nicht gegen dein Gewissen. Wenn dein Gewissen Alarm schlägt, diese innere Stimme, das Gewissen ist die Stimme unseres Geistes. Und wenn dein Gewissen dir sagt, tu das nicht, dann solltest du es nicht tun. Wir müssen uns entscheiden, unbedingt unserem Gewissen Folge zu leisten, unserem Geist, unserem inneren Menschen zu folgen, dem Zeugnis unseres inneren Menschen zu folgen. Wenn wir ihm nicht folgen, dann fangen wir an abzustimmen, dann verletzen wir den Geist und er wird finster und finster und finster und finster. Der Herr sagt, dass wir uns bekehren sollen, dass wir uns taufen lassen sollen und dass wir dann erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und in die Gemeinde kommen. Und wenn ich meine, ich bin eine Extrawurst, Glauben ja, alles andere brauche ich nicht, dann bist du schon infiltriert, dann bist du schon virenverseucht. Und du sagst, das glaube ich nicht. Richtig, du kannst es auch nicht glauben, weil du auch schon verfinstert bist. Und du kannst auch nicht nur verfinstert, du bist auch schon ein ganz Stück verblendet. Du kannst nicht mehr die Wahrheit erkennen, weil du deine Lügen dir zu lange schön geredet hast. Das ist das Problem. Hallo? Bin ich ja doch lauter geworden. Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, dass einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Was bedeutet Schiffbruch erlitten? Wir sehen das doch, wenn ein Tanker untergeht oder ein Schiff untergeht, da versinkt es. Chaos, Zerstörung, Tod, richtig? Schiffsunglück. Und der Herr sagt, wenn du und ich unser Gewissen verletzen, dann ist das so wie ein Schiffsunglück. Man hat nicht mal mehr die Garantie des Überlebens. Deshalb sagt er, bewahre dein Gewissen, beschütze dein Gewissen. Es ist ein kostbares Gut, ein gutes Gewissen zu haben. Ein kostbares Gut, ein gutes Gewissen zu haben. Ein kostbares Gut. Das haben manche von sich gestoßen, das heißt, sie haben ihr Gewissen übergangen. 5 Grad sein lassen und haben Schiffbruch erlitten. Zum Schluss, nochmal, ich hatte es neulich, letzten Sonntag kurz angeschnitten, trainiere dich, deinem inneren Geist und Gewissen zu folgen. Du selber musst dich da trainieren. Du bist dein Wächter. Ich als Pastor bin nicht dafür verantwortlich. Solange du mit deinem Herzen in der richtigen Einstellung bist und ich zu dir sage, Mensch, du, da müsstest du eine Korrektur bei dir anwenden, da müsstest du eine andere Richtung einschlagen. Solange dein Herz in Ordnung ist, nimmst du das gerne an. Aber wenn eine gewisse Art von Abstumpfung, Verhärtung und dergleichen eintritt, das muss ich mir doch von dir nicht sagen lassen. Ich habe ja auch den Heiligen Geist, der mich leitet. Wenn Menschen so reden, dann weißt du, hier wirkt Satan bereits. Ich sage diesen Menschen dann nicht, oh, der Satan wirkt schon in dir. Ich lasse sie in der Regel laufen, weil die Bibel sagt, einen Toren sollst du nicht ermahnen, der greift dich nur an. Und ich bin berufen, im Frieden zu leben. Also lasse ich Leute auch verkehrt laufen. So, es ist so wichtig, dass wir darauf hören. Paulus sagt in Apostelgeschichte 24 für sich selber, darum übe ich mich auch, alle Zeit, jederzeit, bei jeder Gelegenheit, bei jedem Impuls, alle Zeit, ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Ich will ein gutes Gewissen vor Gott und den Menschen haben. Manchmal üben wir uns ja vor Menschen gut dazustehen, gutes Gewissen zu haben. Und das Gewissen vor Gott ist da auf der Strecke, aber das kommt dann auch irgendwann zutage. Ich möchte mit euch kurz noch in Sprüche 4 reinschauen. Wir kommen dann Richtung Schluss jetzt. Wie tun wir das? Wie behüten wir unser Herz? Wie behüten wir unseren Geist? Wie sorgen wir dafür, dass unser Geist sensibel bleibt, aktiv bleibt, unser Gewissen geschärft ist? Paulus sagte, wie wir gerade lasen, erstmal, dass wir üben. Uns üben, sofort unserem Gewissen zu folgen. Es ist ja manches Mal so, Menschen haben die Wahrheit erkannt und dann wollen sie die Wahrheit auch leben, die sie erkannt haben aus dem Wort Gottes. Und dann werden sie von den bisherigen lieben Geschwistern auf einmal plötzlich attackiert. Als extrem, als sonst was, wie auch immer. Und jetzt sind wir herausgefordert. Lasse ich meine Erkenntnis sausen? Gehe ich zurück auf mein altes Niveau? Glaube ich vielleicht wieder, dass Gott will, dass ich krank bin? Dass Gott will, dass ich ein armer Schlucker bin? Gehe ich wieder da zurück? Mein innerer Mensch, mein Geist wird rebellieren. Das kannst du nicht. Du hast die Wahrheit erkannt. Lebe jetzt die Wahrheit. Aber ich will ja um des Friedens willen, gehe ich halt jetzt ein paar Meter zurück. Dann fängst du an, deinen Geist zu dämpfen. Und die Bibel sagt schließlich auslöschen. Löscht euren Geist nicht aus. Löscht den Geist nicht aus. Wir haben die Macht, unseren Geist, unser neues Leben aus Gott auszulöschen. Ich meine nicht, dass wir Krieg mit Andersdenkenden suchen. Überhaupt nicht. Denn auch da gilt, jagt dem Frieden nach gegen jedermann. Aber das heißt nicht, notfalls bleibe, sei dem Herrn untreu. Das steht da nicht geschrieben. Wir folgen der Wahrheit, was wir, wenn ich denke an die Anfangszeit meines, als ich erkannte, Heilung gehört uns, Versorgung gehört uns, alles ist euer, weil ihr Christus gehört. Und ich fing an, da drin zu baden und zu leben und zu jubilieren und mich zu freuen. Du, jeden, den ich traf, der das nicht glaubte, dem wollte ich das überstülpen. Dem musste ich klammern. Warum? Ich wusste, Mann, dir entgeht was und ich muss dir das beibringen. Die Leute wollten es aber nicht beigebracht haben. Verstehst du? Ich konnte meine Erkenntnis nicht einfach einpflanzen. Kann ich nicht. Und deshalb sagt die Bibel in der Erkenntnis Mäßigung, Zurückhaltung. Schlag den anderen mit deiner Erkenntnis nicht tot. Aber sei auch nicht, mach auch keine Kompromisse. Da wird der Heilige Geist dir helfen, einen guten Weg zu finden. Mehr als alles, die Bibel sagt, mehr als alles behüte dein Herz. Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Wenn ich denke, wie Deutschen, wie wir auf unsere Autos aufpassen. Ein Fliegenschiss kommt raus und wir haben eine Katastrophe. Da hat jemand eine Beule reingemacht. Da kriegen wir schlaflose Nächte, Kummer, Rachegedanken. Wenn ich den erwische, der kriegt zwei Beulen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Was ist dein Herz? Dein Geist, der innere Mensch. Du hast einen neuen Geist von Gott bekommen. Behüte dieses neue Leben. Da gibt es einen Feind, der will dir das stehlen. Da gibt es einen Feind, der will dich dazu bringen, dass du dieses neue Leben wieder auslöscht. Durch Kompromisse, ausschweifende Leben, eben wie früher. Er will dich in das alte Niveau zurückbringen. Mehr als alles, was du sonst bewahrst, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle, wörtlich aus ihm sind die Ausflüsse des Lebens. Wie behüte ich mein Herz? Vers 24. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Ich werde mich weigern, Verkehrtes und Negatives zu reden. Ich mache das nicht mehr. Ich werde auch nicht mehr über andere schimpfen und über andere lästern. Ich mache das nicht mehr. Ich entferne das von mir. Ich werde Frieden suchen. Lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Liebäugle nicht mit der Sache und jener Sache, mit dem, was du, aus dem du entronnen bist, bevor du gläubig wurdest, in dem, wo du dich gesuhlt hast. Was sagt die Bibel, was sagt Paulus, von denen auch die Schiffbruch erlitten haben? Er sagt, denen geht es wie die Sau, die sich nach dem Bad wieder in der Schwemme wälzt. Das heißt, du bist von der ganzen Scheiße, von deinem Kot des vergangenen Lebens abgewaschen worden. Und wenn wir zurück in das Alte gehen, sagt Paulus, dann bist du wieder so ein Kotbader. Der Hund, sagt Paulus, frisst dann wieder, was er gespien hat. Habe ich das schon mal dargestellt. Wenn ein Hund jetzt mir schlecht macht, macht sich große Kotze und frisst wieder auf. Wir haben Hunde gehabt, ich habe das gesehen. Wenn sie sich überfressen hatten oder sonst was war, wenn du nicht schnell genug warst. Ja, du sagst ja immer Ordnungstrieb, ich weiß es nicht. Dein altes Leben brauchst du auf jeden Fall nicht wieder einschlürfen. Lass es draußen. Paulus sagt, altes Leben wieder zu begehen, in altes Leben zurückzugehen, ist wie Kotze fressen, wie in Scheiße baden. So ist das. Und wir können das schönreden, das ist die Wahrheit. Die Schrift sagt es. Lass deine Augen gerade ausblicken. Ja, früher war ich der Frauenliebling, den sie alle mochten. Wenn er kam, alle blickten auf ihn. und ich blickte auf sie. Woher weiß ich das? Ja, sonst hättest du nicht gemerkt, dass sie alle auf dich blickten. Das heißt, du hast genauso geguckt. Und Gott sagte, jetzt machen wir das nicht mehr. Unser Blick geht jetzt gerade, gottgemäß, ausgerichtet. Wir entscheiden uns, wir üben uns darin, übe dich darin. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes. Achte darauf, wo du hingehst. Und alle deine Wege seien geordnet. Schau, wo Ordnung rein. Der Heilige Geist wird dir Impulse geben. Wenn du im Geist, wenn du von neuem geboren bist, wird dieser Geist, er ist sensibel für ungeordnete Wege. Und wenn du in ungeordnete Wege dich hineinbegeben willst, wird es in dir Alarm schlagen, geh da nicht. Jetzt kannst du entscheiden, gehe ich den Weg trotzdem oder gehe ich ihn nicht. Wenn du ihn gehst, fängst du an, deinen Geist zu verletzen und es fängt an, wieder Abstumpfung und diese ganze Geschichte. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Und noch ein guter Rat, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Betritt nicht mehr die früheren Wege. Betritt sie nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn wir das nicht stoppen, wenn wir das da nicht aufgeben, wird es uns umbringen. Es geschieht immer erst wieder. Verletzung unseres neuen Lebens. Auf einmal sind wir nicht mehr so sensibel, wenn Dinge falsch, wenn wir die falsch verkehrte Dinge bewusst tun. Die Bibel sagt, wir beflecken unseren Geist. Es gibt so viel dazu zu sagen. So nach und nach kommt eine Abstumpfung. Wir werden wieder immun gegen die Stimme des Geistes. Wir gewöhnen uns daran, wieder das Verkehrte zu leben. Finsternis tritt ein, dass man keinen Blick mehr, keinen klaren Durchblick mehr hat. Man läuft wie in einem Labyrinth im Irrgarten. Und dann setzt massive Verblendung des Feindes ein. Und dann bist du wieder tot. Mit all dem Wissen um Gott, mit all dem Wissen, dass wir Gottes Gerechtigkeit in Christus sind, mit all dem Wissen, dass er der Versorger und der Arzt ist, aber rausgegangen, ein abgetöteten Geist, ein abgetötetes Gewissen, mit dem Wissen aller wunderbarer Verheißungen und trotzdem tot und verloren und ein Blendschild vor die Augen gehalten, Satan schreibt drauf, trotzdem Gottes geliebtes Kind, weiter so. Oder vielleicht nicht weiter so. Oder wir reden uns das schön, wie auch immer. Letzter Vers, 1. Petrus 3, Vers 16. Habt ein gutes Gewissen. Schau mal in deiner Übersetzung, in deiner Konkordanz nach, geh mal rein und dann such mal den Begriff Gewissen, was alles über Gewissen steht. Es steht so viel da drin. Habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Weißt du, für diesen jungen Mann wäre das ein Gaudi gewesen, wenn ich ihn beschimpft hätte und ihm erklärt hätte, dass ich mir sowas nicht bieten lassen muss. Weißt du, was bei ihm für ein Signal gekommen ist? Der hat zwar Gott, ist da auf dem Auto, aber denken, handeln, rachegelüstig ist er genau wie ich. Euren Wandel, dass sie ihn draußen sehen. Und wenn wir Fehler machen, kämen wir zurück. Dann müssten wir es bekennen. Lass uns Fehler nicht schönreden. Rede Fehler nicht schön. Lass sie uns bekennen. Habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, diese Christen, ja, wenn sie dir begegnen, sollen sie sehen, wie dieser Christ ist, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Meine Schlusssätze, die ich letztes Mal auch gelesen habe. Wenn wir die Stimme unseres Gewissens ignorieren, verletzen wir unseren Geist. Trainiere dich, deinem Gewissen unbedingt zu gehorchen und zu folgen, auch wenn es dir Unannehmlichkeiten bereitet. Ich sagte es, als mein Chef von mir verlangte, meine Chefs verlangten, dass ich sage, ich bin nicht da, sie wären nicht da, dann sagte ich, das kann ich nicht. Ich kann nicht lügen. Da war ich ein junger Christ. Ich habe gedacht, naja, vielleicht verliere ich auch meinen Job. Aber ich habe gesagt, das kann ich nicht. Und ich brauchte es nicht. Wir haben einen Weg gefunden, brauchte nicht zu lügen und sie konnten sich weiterhin auf mich verlassen. Trainiere dich, deinem Gewissen unbedingt zu gehorchen und zu folgen. Wenn der Teufel uns dazu bringt, die Stimme unseres Gewissens zu ignorieren, das heißt, das Gewissen zu verletzen, dann hat er leichtes Spiel mit uns. Wenn ihm das gelingt, Die Folge wird dann sein Abstumpfung, Verfinsterung, Verblendung, Tod. Mit dem Wissen um aller geistlicher Dinge. Das ist immer das Erschreckende. Man denkt, alles ist noch in Ordnung, aber man ist tot. Der Feind will dir dein geistliches Leben stehlen und dich zu Tode bringen. Er will deinen Geist auslöschen. Er will, dass du ein kaputtes Gewissen hast. Aber Gott sagt, bewahre dein Gewissen. Das Neue Testament, beachte, wir haben ganz stark Neue Testament Verse gelesen. Bewahre dein Gewissen. Ich übe mich, ein gutes Gewissen zu haben. Bewahre das dir anvertraute Gut. Ich übe mich alle Zeit, ein gutes Gewissen ohne Anstoß zu haben. Und zwar, lasst uns da uns hineinbegeben. Heute Abend hast du die Möglichkeit, und da sind solche, die in diesem Irrgarten sind, auch die im Internet mir zuhören. Das sind solche, die im Irrgarten sind. Du hast diese klare Führung, diesen klaren Blick, diese klare Leitung durch das innere Zeugnis und durch den Heiligen Geist. Das hast du irgendwo verloren. Aber du kannst heute einen neuen Anfang machen, indem du ganz, ganz direkt zum Thron der Gnade gehst, zu Jesus. Dass du heute Abend kommst und sagst, Jesus, ich komme zu dir. Du selber hast mich ermutigt und mich aufgefordert, mit Freudigkeit, mit Zuversicht, mit Kühnheit zum Thron der Gnade zu kommen, wenn ich Hilfe brauche. Herr, ich brauche heute Abend Hilfe. Ich habe mein Gewissen verletzt, meinen Geist verletzt. Herr, ich bin abgestumpft. Dinge sind fünf, kann ich gerade sein lassen, ohne zu bedenken. Herr, ich bin vielleicht sogar verfinstert und verblendet. Herr, was auch immer es ist. Herr, ich komme zu deinem Gnadenstuhl und ich will heute eine komplette Reinigung meines Gewissens und meines Lebens von dir erfahren. Und ich will aus diesem Gottesdienst oder auch von meinem Computer, wenn du davor sitzt, ich will davon weggehen heute mit einem guten Gewissen, mit einem gereinigten Gewissen, mit einer klaren Führung meines Geistes, mit einer klaren inneren Führung des inneren Menschen, zu wissen, ja, da geht es lang. Und in Zukunft will ich Acht darauf haben, der Stimme meines Geistes, meinem Gewissen zu folgen. Wenn du das irgendwo, wenn du da eingeschränkt worden bist durch Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, oder du sogar kurz vor Tod bist, also sogar vielleicht tot und abgefallen bist, dann komm heute zurück. Geh zum Thron der Gnade. Der Herr nimmt dich mit großer Freude auf. Der Herr nimmt uns mit großer Freude auf und sagt, du kannst das haben. Und du, der du sagst, ich folge meinem Gewissen, ich habe mein Gewissen nicht verletzt. Du sagst, ich habe die Predigt eigentlich gar nicht gebraucht. Dann bete für solche, die in dem Zustand sind, dass sie heute die Hilfe am Gnadenstuhl wieder in Anspruch nehmen und Reinigung empfangen und neu wieder erleben, was es bedeutet, geheiligt zu sein, gereinigt zu sein, Vergebung erfahren zu haben und all diese Dinge, sensibel zu sein. Ja, Gott will dein Gewissen heute wieder aktivieren. Er will, dass du diesem inneren Zeugnis, dieses innere Zeugnis wieder scharf und klar, gerade ist wie am Anfang, dass du dieser Stimme im Alltag folgen kannst. Du hast manchmal kein Bibelwort für eine Situation. Du weißt nicht, welchen Bibelvers könnte ich jetzt hierfür anwenden. Du hast nur dieses innere Zeugnis, geh diesen Weg nicht, oder das Zeugnis sagt, geh diesen Weg. Und du folgst der inneren Stimme, du folgst deinem Geist. Ich wünsche dir, dass du so heute rausgehst, dass du das so erlebst. Und lade dich ein, hier nach vorne zu kommen. Und ich bitte dich, wenn es da so ist, komm doch nach vorne und sage, Herr, ich trete raus aus Abstumpfung. Ich trete heraus aus Verfinsterung und Verblendung. Ich trete heraus, Herr, ich will wieder ein gutes Gewissen haben. Ich will wieder schlafen können. Weißt du, immer wieder kommen Gläubige zu mir und sagen, Herbert, ich habe so furchtbare Träume nachts und Albträume und sonstige Dinge. Ich denke, der Herr schützt mich. Da wurde mir auf einmal klar, wenn man den ganzen Tag sein Gewissen mit Füßen tritt, muss man sich nicht wundern, wenn man fürchterliche Träume in der Nacht hat. Dann muss man sich nicht wundern, dass die Tür geöffnet ist und Albträume in dein Leben kommen. Man hat irgendwo die Tür geöffnet und sich verletzbar gemacht. Das ist nicht der Wille Gottes. Die Zusage für Gottes, für dich ist auch, dass du gut schläfst. Weil der Herr gibt den Seinen Schlaf, nicht Albträume. Der Herr gibt den Seinen Schlaf. Er gibt ihnen Schlaf. Und ich wünsche dir, dass du Frieden hast wieder mit Gott. Okay, so, auch die im Irrgarten sich befinden. Du bist im Irrweg, hast keine klare Orientierung mehr. Wenn du heute kommst, sagst, Herr, ich komme zum Gnadenstuhl, ich will da Reinigung, Änderung, Korrektur, Wiederherstellung dann wird das heute geschehen und du wirst wieder Licht sehen. Du wirst wieder klaren Durchblick haben. Du wirst deine Wege wieder gerade gehen können. Okay? Jesus, ich preise dich.